von meiner Seite noch einmal herzlich willkommen zu diesem dritten Abend. Familie, Herausforderung und Segen. Wir wollen wie bei den vergangenen beiden Abenden so vorgehen, dass ich einzelne Verse vorlese und dann einige Gedanken dazu sage. Ich habe also nicht vor, jetzt irgendwie eine Theorie über Familie oder so zu entwickeln, sondern wir wollen uns schlicht, besonders im Alten Testament, sogar ganz besonders aus dem ersten Buch Mose, einige Verse anschauen, die uns immer wieder praktische Beispiele vom Familienleben zeigen. Und dann wollen wir versuchen, daraus für uns zu lernen. Das ist also jetzt nicht eine lehrmäßige Behandlung dieser Bibelabschnitte, die wir lesen, sondern einfach der Versuch, aus diesen praktischen Beispielen, die uns da vorgestellt werden, für unser Glaubensleben etwas zu lernen. Dadurch ist es auch vielleicht nicht so systematisch. Gottes Wort ist in dieser Hinsicht etwas anders als vielleicht manchmal unsere Vorstellungen. Es zeigt uns einzelne Aspekte hier und da und wir müssen dann für uns das Bild finden, das Gottes Wort insgesamt malt. Wir beginnen in 1. Mose 1 bei einem ganz bekannten Vers. 1. Mose 1, Vers 28. Erster Mose 1, Vers 28 lesen wir, dass Gott zu dem Menschenpaar, das er geschaffen hat, spricht. Ich lese Vers 27. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Soweit möchte ich hier lesen. Wir haben gestern schon gesehen, dass Gott den Menschen unterschiedlich geschaffen hat. Also ganz im Widerspruch zu dem, was unsere moderne Politik, Gesellschaftspolitik uns beibringen möchte, durch diese Gender-Philosophie, die heute herrscht, hat Gott den Menschen unterschiedlich geschaffen, männlich und weiblich, und nicht so wie ich mich fühle oder so wie ich mich morgen fühle, sondern er hat uns als Männer und als Frauen männlich und weiblich geschaffen. Wir haben gestern dann gesehen, dass er so auch die Ehe uns zeigt. Eine Eheschließung von Mann und Frau. Und dann ist es irgendwie interessant, dass der erste Auftrag, den Gott ihnen gibt, nachdem er sie gesegnet hatte, war: Seid fruchtbar und mehrt euch. Das heißt, Gott hat und das in die Ehe gelegt, dass es Fruchtbarkeit gibt, Nachkommenschaft. Und wir verstehen heute gut, das wissen wir auch bis heute, und das ist auch bis heute nicht widerlegbar, dass nur Mann und Frau zusammen in der Lage sind, Nachwuchs zu erzeugen. Und Gott wollte das. Gott wollte, dass eine Ehe im Allgemeinen, im Grundsatz nach, nicht als ein Ehepaar bleibt, sondern er möchte den Segen von Kindern schenken. Seid fruchtbar, heißt es. Und es ist gut, dass wir diesen Grundsatz auch in der heutigen Zeit noch vor uns bewusst, uns bewusst machen. Wir leben in einer Gesellschaft und auch wir als Christen können uns da gar nicht von diesem Zeitgeist immer so total abkoppeln, in der man zwar händeringend sucht, irgendwie Nachwuchs zu erzeugen, von der Gesellschaft her, weil man weiß, es ist sonst eine alternde Gesellschaft, die irgendwann aufhört zu existieren. Aber diejenigen, die diesen Nachwuchs eben bekommen sollen, bekommen können, die sind da oftmals nicht zu bereit. Die haben andere Vorstellungen für ihr Leben. Und ihr habt das alle sicher gelesen, dass es Unternehmen dabei sind, zu überlegen, wie man es ermöglicht, dass auch Frauen so weit Karriere machen können, ohne irgendwie behindert zu werden, dadurch, dass sie Kinder bekommen und dass man das dann irgendwie auf später verlagern kann. Seht ihr, so ist der Mensch, der irgendwelche Strategien sich da überlegt, statt schlicht Gottes Wort auf sich wirken zu lassen. Seid fruchtbar. Und wir merken ja auch unter uns Christen, dass die Familien im Allgemeinen kleiner werden. Man kann, und ich komme später noch einmal darauf zurück, man kann nicht in dem Einzelfall meinen, irgendetwas beurteilen zu wollen oder beurteilen zu können oder beurteilen zu sollen. Aber ganz allgemein sieht man das, dass auch christliche Familien kleiner geworden sind. Und wir wollen uns fragen, wir, die wir verheiratet sind, ob wir diesen Auftrag, das ist eine Aufforderung, seid fruchtbar und mehrt euch, ob wir ihn noch so aufnehmen, wie Gottes Wort ihn ganz schlicht uns vorstellt. Wenn man das so liest, dann meine ich, für ein junges Paar, das heiratet, dass nicht die erste Frage, die ansteht, ist Familienplanung. Ich sage nicht, dass das ein Fremdwort ist für Christen. Ich sage aber wohl, dass es absolut unnormal ist, wenn ich mir erst überlege, als Ehepaar, sollen wir oder sollen wir nicht? Wann wollen wir nicht? Was wollen wir vielleicht zuerst noch erleben oder so? Nein, es heißt hier, seid fruchtbar und mehrt euch. Und wenn ich mal einen Vers aus Kapitel 9 nach dem Sündenfall noch hinzunehmen darf, dann sehen wir, dass das nicht nur vor dem Sündenfall galt, sondern dass Gott zu Noah und seiner Familie das wiederholt hat. 1. Mose 9, Vers 7, ihr nun seid fruchtbar und mehrt euch. Wimmelt auf der Erde und mehrt euch auf ihr. Das heißt, dieser Grundsatz, der hat sich nach dem Sündenfall nicht verändert. Und ich möchte euch, die ihr vielleicht noch jünger seid, Mut machen. Natürlich kann man sich Fragen stellen in einer solchen Gesellschaft, in der wir leben, in der Gesellschaftsnormen heute normal sind, die wir nur als antibiblisch, antichristlich beschreiben können, wo man sich fragt, wie sollen Kinder da noch aufwachsen können und bewahrt bleiben. Ja, wo gerade im sexuellen Bereich heute, ich habe von Gender gesprochen, wo Dinge den Kindern schon in die Schulbücher heute reingeschrieben werden, wo uns Angst und Bange werden kann. Kann man da noch den Mut haben? Ja, kann man. Es gab immer dunkle Zeiten. Ja, denkt mal an die Zeit von Mose. Wenn da Eltern den Mut hatten zu Kindern, dann wussten sie, wenn es männlich ist, dann wird es getötet werden. Und dann gab es aber Amram und Jochebed, die hatten den Mut. Und auch in einer Zeit, wo der Pharao herrschte und wo Dinge dort praktiziert wurden, gelehrt wurden, die böse waren, da hatten sie den Mut. Und das können wir auch heute haben. Wir dürfen den Mut haben, denn der Gott, der damals war, ist der gleiche Gott, derselbe Gott, der auch heute da ist, der auch heute hilft, der uns als Eltern, als Ehepaare, als Familie immer noch, darf ich das sagen, zur Verfügung steht und uns hilft, in schwerer Zeit mit ihm zu gehen. Fangt nicht an, als erstes über Familienplanung nachzudenken. Ja, es ist wahr, 1. Petrus 3 zeigt gerade, dass wir Männer, die wir in diesem Bereich den leichteren Part haben, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, dass wir mit Einsicht bei unseren Ehefrauen wohnen sollen. In dem Bewusstsein, dass sie zum Beispiel die Schwangerschaften tragen und ertragen müssen. Und das ist in aller Regel keine ganz leichte Sache. Ist natürlich unterschiedlich von Frau zu Frau. Die dann die Geburt vor sich haben. Und da können wir Männer ja gar nicht mitreden. Wir haben das miterlebt vielleicht, aber den Schmerz selber hat keiner von uns erlebt. Wir sollen mit Einsicht bei unseren Frauen wohnen, unbedingt. Aber es bleibt doch dabei, dass Gott sie gesegnet hat und der Segen beinhaltete, seid fruchtbar und mehrt euch. Das hat natürlich eben auch die andere Seite. Ja, wir wollen Familien sein. Gott segnet das, wenn wir dazu bereit sind, auch hier seinem Wort Folge zu leisten. Aber jemand hat mal gesagt, Gott meinte hiermit nicht, dass durch eine Familie die ganze Erde gefüllt werden soll. Wir wollen auch da nüchtern sein und bleiben. Manche wissen ja, wir haben 8 Kinder und das ist schon viel. Nicht nur in der heutigen Zeit, sondern überhaupt. Und da kommt früher oder später kommt doch die Frage, zum Beispiel, kann ich eigentlich jedem Kind noch irgendwie gerecht werden? Kann ich noch ausreichend Zeit für jedes Kind, ausreichend Energie, Emotionen haben, dass jedes Kind sich auch zu Hause fühlt, jedes Kind sich verstanden fühlt, jedes Kind ist ja unterschiedlich, jedes Kind braucht unterschiedliche Zuwendung und diese Frage müssen wir auch nüchtern erörtern. Wir wollen doch nicht, dass im engeren Sinn nachher die Kinder, die älter sind, die Erziehung unserer jüngeren Kinder vornehmen, oder? Wir sind doch die Eltern. Und wir haben die Verantwortung, diese Erziehung dann auch vorzunehmen. Dieses Maß ist bei jedem anders. Und da wollen wir auch respektvoll miteinander umgehen. Für den einen sind zum Beispiel, bitte, ich nehme nur mal eine Zahl, sind 4 Kinder sehr viel. Und ich erinnere mich noch, als wir ein Kind hatten, da hatten wir mehr als genug zu tun. Da waren wir total ausgefüllt. Bei 2 Kindern auch. Und natürlich bei 8 Kindern auch. Und andere, die mehr Kinder haben, werden das auch bestätigen. Es ist auch interessant, wenn man mal die Bibel studiert, so ganz viele Familien mit so vielen Kindern findet man nicht in der Schrift. Vor allen Dingen nicht von einem Mann mit einer Frau. Im Alten Testament, nehmen wir mal das Beispiel von Jakob, er hatte 12 Kinder oder Dina noch 13, aber 4 Frauen. Es gibt Beispiele mit vielen, wirklich vielen Kindern, aber sie sind doch rar. Und damals war dadurch, dass der Sündenfall noch nicht so viele Jahrhunderte zurücklag, war die Situation auch anders. Man hat doch den Eindruck, dass eine Frau nicht in der kurzen Zeit, in der das heute möglich ist, so viele Kinder bekommen hat. Also, ich will damit nur sagen, manchmal höre ich das so, Gott weiß schon, was wir vertragen können und wir wollen uns ganz Gott überlassen. Ja, das ist wahr. Aber auch in anderer Hinsicht bin ich doch verantwortlich für mein Leben, sagen wir für den Einsatz im beruflichen Bereich. Da kann ich doch auch nicht sagen, Gott weiß schon, wie viel ich tragen kann und ich mache einfach, bis ich umfalle. Sondern da haben wir auch Verantwortung für unser Leben und das gilt auch im familiären Bereich. Ihr seht, mir sind beide Seiten wichtig. Die eine Seite, dass wir wirklich zulassen, dass Gott uns segnet, auch mit Kindern. Aber auf der anderen Seite, dass wir nicht blind im Blick auf dieses Thema sind und ja, einfach ohne Verstand, ohne dass wir moralisch, ohne von unserer Robustheit überhaupt dazu in der Lage sind, ja, wenn die Kinder dann nachher uns beherrschen und wir nicht mehr Autorität über die Kinder haben, dann sind Dinge irgendwie doch falsch gelaufen. Aber wir wollen den Segen mitnehmen, den Gott uns hier geschenkt hat. Ich möchte zu Kapitel 2 weitergehen. Nochmal Vers 18 hatten wir gestern auch schon vor uns. Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Vers 23. Und der Mensch sprach, diese ist nun Gebein von meinen Gebeinen, Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Vers 18 zeigt uns, dass wir keine falschen Vorstellungen haben von dem Miteinander eines Ehepaars. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Viele Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende, in einer patriarchalischen Gesellschaft haben wir andere Vorstellungen gehabt, auch unter Christen. Und wir lernen hier, dass Gott immer ausgewogen war, immer schon. Ja, wir sind hier in den ersten Versen der Bibel. Und er hat nie davon gesprochen, dass es hier irgendwie so, wir haben das gestern auch schon gesehen, so eine Pascha-Haltung von Männern irgendwie eine Rechtfertigung fände in Gottes Wort. Überhaupt nicht. Eine Hilfe, aber ihm entsprechend. Und weil wir Männer eben eine solche falsche Haltung hatten, ist es wie immer, dass das Pendel von einem Extrem zum nächsten Extrem schlägt und heute das Gegenteil der Fall ist, ja, dass wir fast in einer Gesellschaft sind, wo, vielleicht ist das gar nicht mehr nur fast, wo die Frauen das Ruder übernommen haben. Aber hier sehen wir, wie die Haltung zueinander sein soll, ihm entsprechend, und das hat ja einen gewissen Gegenpart dann auch umgekehrt. Wir entsprechen einander und so wollen wir auch miteinander umgehen. Ein Bewusstsein, dass wir zueinander gehören, dass das normal ist, dass ein Mann eine Frau heiraten und dass sie nicht irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen stehen. Ja, wir haben gestern gesehen, der Mann ist das Haupt, unbedingt. Aber er liebt seine Frau, er dient ihr. Und das bewahrt uns davor, zu falschen Haltungen zu kommen. Ich frage dich, ich frage mich, ob wir unsere Frauen, wir mal speziell als Männer, immer in dieser Hinsicht der gleichen Würde, des gleichen Wertes behandeln. Oder ob wir nicht doch manchmal so ein bisschen meinen, naja, ein bisschen mehr sind wir ja doch. Und umgekehrt, ihr als Frauen, ich erlebe das immer mal wieder, dass das ein Problem in Ehen ist, dass ihr eine Wertschätzung, auch einen Respekt euren Männern, euren Ehemännern entgegenbringt. Dass eure Ehemänner den Eindruck haben, das Bewusstsein haben, dass ihr sie wertschätzt und ihre Person und auch ihre Aufgabe, auch ihre Rolle, ihre Funktion in der Ehe und in der Familie wertschätzt, auch als Vater. Vers 24 zeigt dann, bemerkenswert eigentlich, gab noch gar keinen Vater, gab noch gar keine Mutter. Und doch führt der Geist Gottes aus dem, was er gemacht hat, ein Prinzip ab, was für alle Zeiten dann, solange Menschen hier auf dieser Erde sind, bis zum Ende des tausendjährigen Reiches, Gültigkeit hat. Adam musste keinen Vater verlassen. Und auch keine Mutter. Aber da Gott ein Paar zusammengestellt hat und ihnen eine neue Einheit oder mit ihnen eine Einheit, eine neue Einheit geschaffen hat, ist sein Gebot oder ist sein Grundsatz, dass das von diesem Zeitpunkt an immer der Fall sein soll. Ein Mann soll seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das bedeutet, dass wenn ein, sagen wir, ein junges Paar heiratet, sie selbstständig sind. Das muss von der inneren Reife so sein. Das muss von dem geistlichen Reifestand so sein. Und sicherlich auch materiell sollte das der Fall sein. Ihr kennt diesen Vers, den man darauf anwendet, dass man erst das Feld bestellen soll und dann das Haus. Wir wollen das nicht übertreiben, ja? Wir müssen ja nicht wie Könige leben. Aber man muss doch irgendwie in der Lage sein, als Ehepaar nicht von anderen abhängig zu sein. Nicht irgendwie, dass andere für einen sorgen müssen, damit man in der Lage ist zu leben. Aber das gilt auch eben für die innere, für die moralische Reife eines Menschen. Dass man wirklich als Ehepaar Entscheidungen treffen kann. Hier steht, dass der Mann seine Eltern verlassen soll. Das gilt natürlich letztlich auch für die Frau. Aber sind wir als Männer wirklich entscheidungsfähig? Ein ganz gewaltiges Problem in manchen Ehen, dass die Frau ständig die Entscheidungen treffen muss. Manchmal will sie das dann auch gerne. Aber manchmal muss sie das auch, weil wir als Männer einfach nicht Entscheidungen treffen. Wir haben gestern gesehen, wir wollen das gar nicht alleine tun, hoffentlich nicht, sondern wir wollen das zusammen mit unserer Ehefrau tun. Aber wir haben gesehen, der Mann hat das letzte Wort. Er ist das Haupt. Er muss entscheidungsfähig sein. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Wir als Eltern müssen unsere Kinder dahin erziehen, dass sie entscheidungsfähig werden. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen sie nochmal in ein selbstständiges Leben mit dem Herrn erziehen, damit sie Entscheidungen treffen, in der Lage sind, sie zu treffen. Wenn ich alle Entscheidungen für mein Kind, bis es 18, 20 Jahre alt ist, getroffen habe, dann kann es Entscheidungen nicht treffen. Und wenn es eine treffen will oder wird, dann geht das schief. Wir sehen das bei Lot. Lot ist immer hinterhergelaufen. Ich sage nicht, dass das Abrahams Fehler war. Aber es war so, dass Lot keine eigene Entscheidung treffen musste. Und als er dann als Erwachsener auf einmal eine Entscheidung treffen musste, ja, da hat er das nicht gelernt. Wir müssen unseren Kindern diesen Prozess erlernen lassen, dass sie dazu kommen, Entscheidungen mit dem Herrn zu treffen. Das werden sie natürlich nur tun, wenn wir das selber tun. Wenn sie bei uns erleben, dass ich Entscheidungen nur aus meinem Bauch oder nach meinem Intellekt alleine treffe und nie unter Gebet, dann werden sie das auch nicht lernen, jedenfalls nicht von mir. Aber ein junges Paar oder auch ein älteres Paar, was heiratet, sie sollten entscheidungsfähig sein und sie sollten auch geistlich entscheidungsfähig sein. Das gehört auch dazu, eine Einheit zu bilden. Der Mann ist verantwortlich für das geistliche Wohl seiner Familie. 1. Korinther 14 sagt, die Frau soll ihren Mann fragen, wenn sie eine Frage hat. Tja. Und wenn wir nicht antworten können? Es geht ja gar nicht darum, dass wir jede Frage, jede Detailfrage aus Gottes Wort ad hoc beantworten können. Kann nämlich keiner von uns. Auch der Geistlichste wird dazu nicht in der Lage sein. Und es ist auch gut, das mal zuzugeben. Aber man muss doch irgendwie gelernt haben, in Gottes Wort zu Hause zu sein. Wir haben am Freitag gesehen, dass das Wort Gottes in dem Jüngling wohnt. Also muss... Das wäre doch tragisch, wenn unsere Ehefrauen zu ihren Vätern dann noch gehen müssen, weil wir irgendwie nicht gereift sind in Gottes Wort, dass wir jedenfalls angeleitet worden sind, auch eine Aufgabe von uns Eltern, von uns Vätern, dann über Gottes Wort mal nachzusinnen, vielleicht sich auch mal ein Buch zu nehmen. Oder heute kann man im Internet viele gute Literatur, die wirklich nützlich ist, kann man dort, steht zur Verfügung, um dann mal nachzuschauen und dann zu lernen. Und dann lernen wir dazu und dann werden wir zunehmend auch die Fragen beantworten können. Oder wenn unsere Kinder uns was fragen, wir lesen die Bibel und dann müssen wir sagen, tja, weiß ich auch nicht. Und weiß noch nicht mal einen Weg, wie ich es dann am nächsten Abend oder am nächsten Morgen den Kindern sagen kann. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, selbstständig, eine neue Zelle. Er wird seiner Frau anhängen. Eigentlich steht da zusammenkleben. Das heißt, es ist wirklich eine neue Einheit, die unzertrennbar ist. Großartiges Bild, was wir im Neuen Testament wiederfinden, auch in anderer Hinsicht. Eine Einheit, die jetzt nur für sich ist. Ich sage nicht, dass sie getrennt ist von anderen. Ja? Wir sehen im Neuen Testament, auch im Alten Testament, dass wir Aufgaben miteinander haben, Gemeinschaft miteinander pflegen dürfen. Aber das ist jetzt eine Einheit, die zusammengehört. Und wo der Mann nur noch Augen für seine Ehefrau hat und die Ehefrau nur noch Augen für ihren Ehemann. Wo der Ehemann nur noch Gefühle für seine Ehefrau hat und die Ehefrau nur noch Gefühle für den Ehemann. Und im körperlichen Bereich erst recht. Wir sind in unterschiedlichen Gefahren in diesem Bereich. Wenn es in einer Ehe mal Schwierigkeiten gibt, dann ist der Mann in Gefahr, Augen zu haben für eine andere. Und dann ist die Frau in der Gefahr, besonders, bitte, das ist jetzt etwas pauschalisiert, ist die Frau in Gefahr, Gefühle zu haben für jemand, der ihr vielleicht Aufmerksamkeit entgegenbringt. Das erleben wir immer wieder. Und deshalb ist es gut, sich an dieses Wort zurückzuerinnern. Ich habe meine Eltern verlassen, um meiner Frau anzuhangen, und bitte auch umgekehrt, die Frau dem Mann. Und wir gehören zusammen und zu niemand anders mehr. Und dann gibt es Krisen, die gibt es in jeder Ehe, dass es mal Missverständnisse gibt, mal Konflikte. Und dann erinnere dich an dieses Wort, bitte, um wieder zurückzufinden, um diese Konflikte, ich sage mal, zu lösen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das Wichtigste ist, wollen wir uns als Männer sagen, wir haben die Hauptverantwortung dafür. Hat mir ein Bruder zu unserer Eheschließung geschrieben, wie er lange Zeit immer gewartet hat darauf, dass seine Frau zu ihm kommt und die Dinge irgendwie wieder ordnet, die zwischen ihnen stand. Mal unabhängig von der Frage, wer jetzt vielleicht schuld oder hauptverantwortlich war. Bis er erkannt hat, ich muss gehen zu der Frau, zu meiner Frau. Und ich finde das für uns als Männer einen ganz, ganz wesentlichen Grundsatz. Wir tun uns nämlich sehr schwer, Dinge, die dann irgendwie passiert sind, in Ordnung zu bringen. Wir meinen, dann soll der andere doch mal kommen. Die Frau soll sich doch unterordnen. Nein, du liebst doch deine Frau. Du dienst doch deiner Frau. Also gehe ich zu meiner Frau, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Denn wenn wir diese Kluft anfangen lassen zu entstehen, dann wird sie größer werden, wenn wir sie nicht in Ordnung bringen. Und das wird zur Folge haben, dass ich mit meinen Augen woanders hinschaue und meine Frau, wenn sie merkt, dass da jemand ist, der sie versteht, dass sie vielleicht mit ihren Gefühlen woanders hingeht. Und das dürfen wir nie zulassen. Deshalb, wenn Konflikte da sind, sie kommen immer wieder, lasst uns zusammenkommen wieder. Und lasst uns deshalb auch zusammen beten wieder. Das Gebet kommen wir gleich vielleicht noch zu. Aber wenn wir uns wieder ausgesprochen haben, dann lasst uns das auch gemeinsam im Gebet machen. Es gibt nichts, was uns mehr verbindet als Eheleute, als das gemeinsame Gebet. Wir Männer müssen uns sagen, dass eine Versöhnung nie im körperlichen Bereich liegen kann. Immer wieder ein Missverständnis, dass man meint, durch ein intimes Zusammensein kann ich Probleme lösen. Überhaupt nicht. Für eine Frau ist das geradezu undenkbar, wenn etwas zwischen Eheleuten liegt, dass man dann irgendwie über den körperlichen Bereich das ausräumt. Auch über eine Umarmung oder so. Es müssen erst die Dinge in Ordnung gebracht werden. Und dann ist auch das andere, wann auch immer möglich. Und bloß nicht, weil du als Mann, weil ich als Mann vielleicht körperliche Bedürfnisse habe und aus dem Grunde versuche ich dann die Dinge noch schnell in Ordnung zu bringen, damit wir dann ein intimes Zusammensein haben können. Nein, das spürt eine Frau sofort. Nein, wir wollen die Dinge in Ordnung bringen und wenn der Herr dann Gnade schenkt, dürfen wir auch wieder im körperlichen Bereich Gemeinschaft haben. Und das ist der letzte Punkt hier in Vers 24, sie werden ein Fleisch sein. Das ist auch eine wunderbare Einheit, die körperliche Einheit von Mann und Frau. Auch da ist es ja eigentlich für jeden einsichtig, dass Mann und Frau zusammengehören und nicht, dass es in unserer Gesellschaft üblich ist, dass egal, was für Geschlechter miteinander verkehren. Sie werden ein Fleisch sein. Ich meine übrigens, dass dieser Teilsatz uns auch zeigt, wenn wir in Kapitel 1, Vers 28 gesehen haben, der Auftrag, fruchtbar zu sein. Und das zeigt ja ganz klar, dass das intime Zusammensein von Mann und Frau, ich sage das immer ausdrücklich so und nicht als technischen Begriff, ja, wie man das vielleicht sagen könnte, Geschlechtsverkehr. Darum geht es nämlich nicht. Es geht darum, dass Mann und Frau intim zusammen sind. Und das hat eine Folge. Und das soll auch und das darf auch dieses Ziel haben, dass Gott uns Kinder schenkt. Aber hier in Kapitel 2, Vers 24, sie werden ein Fleisch sein, wird das als ein Wert für sich betrachtet, dass Mann und Frau ein Fleisch sind, intim zusammen sind, heißt das. Und dass wir eben nicht immer dieses Miteinander verbinden müssen damit, dass Gott dann auch Kinder schenkt oder schenken soll, sondern das intime Zusammensein von Mann und Frau, Kapitel 4 und folgende, nennt das Erkennen. Der Mann erkannte seine Frau. Das heißt, das Erkennen ist in der Schrift immer ein Ausdruck, dass eine Beziehung wahrgenommen wird. Das ist ein Zusammensein auch im körperlichen Bereich, dass wir Beziehungen haben, Mann und Frau zueinander, und dass diese Beziehungen auch eben nicht nur entstanden sind, sondern gepflegt werden. Und dabei hat das intime Zusammensein, ich will nicht sagen getrennt, aber unabhängig davon, dass ein Gott ein Kind schenkt, in Verbindung damit einen inneren Wert. Wir haben gestern darüber nachgedacht, dass wir als Männer, und das meine ich jetzt besonders für uns, die wahren Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Frau erkennen und dann stillen sollen. Dazu gehört zum Beispiel auch, wenn Gott uns Kinder geschenkt hat und eine Frau dann Angst haben muss bei jedem Miteinander mit ihrem Mann, jetzt schon wieder das nächste Kind. Da wäre eine Frau überhaupt nicht frei, sich dem Mann in einer Weise zu öffnen, für den Mann da zu sein, ihn glücklich zu machen, weil sie immer mit Angst dann verbunden ist. Das zeigt noch einmal 1. Petrus 3, mit Einsicht beieinander zu wohnen. Aber dazu müsst ihr als Eheleute miteinander sprechen auch, dass eine Frau nicht vor jedem intimen Miteinander sofort Angst haben muss, weil sie denkt, jetzt kommt wieder eine neue Verantwortung auf sie zu. Und in der Hinsicht, meine ich, ist dieser Vers 24 hier sehr hilfreich, dass dieses intime Zusammensein auch einen Wert für sich hat. Ich gehe zu Kapitel 3. Wir sehen in Vers 1, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt. Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Dann Vers 16. Zu der Frau sprach er Gott, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Vers 21, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Ich möchte in Verbindung mit den gelesenen Versen hier Folgendes sagen. Satan sucht immer die Schwachstelle in einer Ehe und in einer Familie. In diesem Fall war das Eva. Wo war eigentlich Adam hier, fragt man sich. Nun, Gottes Wort sagt darüber nichts. Wir müssen da noch vorsichtig sein, natürlich zu spekulieren, er hätte da sein müssen. Umgekehrt, Eva hätte ja auch mal zu ihrem Mann erstmal gehen können. Da kommt die Schlange, spricht mit ihr. Das muss ja eigentlich auch etwas Ungewöhnliches gewesen sein. Wir können ja wohl kaum davon ausgehen, dass die Schlangen, die damals existierten, alle gesprochen haben. Also irgendwie war ja da schon etwas Besonderes dabei. Und Satan sucht sich in diesem Fall Eva, weil er bei ihr diese Saat des Misstrauens gegen Gottes Wort, was er ihnen gegenüber ausgesprochen hat, säen konnte. Und seien wir sicher, Satan sucht sich immer die Schwachstelle in unserer Ehe, in unserer Familie. Das ist bei uns durchaus nicht immer die Frau. Das kann ich als Mann ganz genauso sein. Wenn ich Schwachstellen in meinem Leben habe, und die habe ich, und du auch, dann kommt er. Und deshalb müssen wir uns wappnen, gerade im Blick auf die schwachen Punkte in unserer Ehe, in unserem persönlichen Leben. Und Satan wird jeden Punkt suchen, um die Ehe zu zerstören. Und wenn es die Art ist, wie wir unsere Kinder erziehen, wenn es vielleicht Kompromisse sind, die wir in bestimmten Bereichen unseres Lebens eingehen, der Teufel wird kommen. Er hat ein großes Interesse daran, unsere Ehen und Familien kaputt zu machen. Vielfach ist ihm das gelungen. Und wir haben immer eine Mitverantwortung. Wenn das nicht so geschehen ist, liegt das natürlich nicht daran, dass wir so großartig unser Leben geführt haben, als Mann, als Frau, als Ehepaar, als Familie. Es ist nur die Gnade Gottes. Aber er sucht. Deshalb müssen wir, gerade in diesem Punkt, müssen wir wachsam sein. Und der Teufel versucht immer, Mann und Frau auseinanderzubringen. Hier hat er die Frau angesprochen und hat erreicht, dass sie ihm zuhört, dass die Saat in ihrem Herzen aufgeht und dass sie danach handelt. Und dass sie das zunächst einmal tut, ohne mit ihrem Mann offensichtlich Kontakt zu haben. Das zeigt uns, wie wichtig die Kommunikation, das Miteinander von Mann und Frau ist. Wie wichtig es ist, dass wir uns Zeit nehmen füreinander. Das gilt für uns als Ehepaar, das gilt für uns auch als Familie. Es ist ja im Allgemeinen so, dass, sagen wir, wenn Gott Kinder geschenkt hat, die Kinder heranwachsen, dass sie, wenn sie aus der Schule kommen, die Mutter da ist und dann alles hört, was die Kinder sagen. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, dass ihr als Mütter zu Hause seid. Wenn die Kinder nach Hause kommen und ein Ohr habt, ja, ihr müsst vielleicht gar nicht viel sagen, aber zuhören. Die Kinder sprudeln dann oft, bitte, sind auch unterschiedlich, das heraus, was sie erlebt haben, und sie brauchen das. Sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört. Und dann hörst du als Mutter etwas. Und dann ist es gut, wenn wir als Männer Zeit haben, damit wir auch über diese Dinge reden können, damit nicht unsere Frau alles weiß über die Kinder und wir gar nichts wissen, sondern dass wir dann miteinander darüber sprechen können, um vielleicht hier und da eine Hilfestellung zu geben. Hier sehen wir das nicht und wir sehen hier, dass die Frau führt und zur Fall kommt, der Mann ihr, warum auch immer, das ist auch seltsam. Er hatte das Gebot doch gehört von Gott. Er hatte anscheinend diese misstrauenserweckenden Worte von der Schlange nicht gehört. Und trotzdem ist er davon. Wo ist da die Entscheidungsfähigkeit, die Treue des Mannes zu Gottes Wort gewesen? Wisst ihr, wir können uns das auch manchmal leicht machen als Männer. Wenn, sagen wir, unsere Frau irgendetwas tut, und dann machen wir das einfach und sagen, ja, kommt ja von ihr, brauche ich nicht mehr zu prüfen. Nun, wir wollen gerade kein Misstrauen zwischen Mann und Frau irgendwie sehen. Und doch ist der Mann doch wohl hier verantwortlich. Römer 5 macht ganz deutlich, dass Gott den Mann auch verantwortlich macht für diese Tat. Er sagt nicht, die Sünde ist durch Eva, sondern durch Adam in diese Welt gekommen. Wir haben die Verantwortung für unsere Häuser. Die Folge der Sünde war dann, dass ihr als Frauen schwere Geburten habt. In Mühsal, Schwangerschaft, mit Schmerzen, Kinder gebären. Es ist immer wieder eine Rückerinnerung an diesen Sündenfall. Und auch ein Stück weit eine Erinnerung für euch daran, wie ihr es nicht machen sollt. Und das Gleiche gilt für uns Männer. Die Arbeit erinnert uns Tag für Tag daran, Mühsal, mit Schweiß und so weiter, was ein nicht verantwortungsvolles Handeln, ich sage in Ehe und Familien, für weitreichende Folgen hat und haben kann. Dann noch ein Wort zu Vers 21. Gott hat den Menschen bekleidet. Und es ist gut, wenn wir das in der heutigen Zeit, die oftmals das Gegenteil von bekleiden tut, wenn wir das auch bedenken. Das ist vielleicht, was jetzt das Ausmaß der Kleidung betrifft, besonders eine Botschaft, ein Thema für euch, die ihr Frauen seid. Denkt daran, dass Gott den Menschen bekleidet hat. Ich habe gestern, glaube ich, schon einmal gesagt, dass gerade das, was Gott getan hat, als Folge der Sünde, dass der Mensch das umkehren will. Ja, Gott hat als Folge des Sündenfalls den Menschen bekleidet. Und der Mensch entkleidet sich heute. Tut das nicht. Ich will bei dem Punkt nicht lange stehen bleiben. Gottes Wort sagt im Neuen Testament, anständig gekleidet zu sein. Das gilt auch für uns Männer. Auch wir können uns in einer Weise kleiden, die unanständig ist. Ich meine nicht, dass man hier mit Krawatte immer rumrennen muss. Ich sage anständig. Und anständig bedeutet auch, dass die Blicke deines Gegenüber nicht sexuell erregt werden. Wie du mit deinem Mann und der Mann mit dir als Frau in dem intimen Bereich ist, das ist eine andere Sache. Aber schon wenn die Kinder irgendwie dabei sind, dann lasst uns sehr weise damit umgehen, dass wir nicht falsche Gefühle, falsche Blicke, falsche Gedanken, falsche Begierden bei unseren Kindern erwecken, sondern dass es sauber ist. Gott hat den Menschen bekleidet. Wir gehen weiter zu der Geschichte von Noah, 1. Mose 7, Vers 7. Und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne mit ihm gingen in die Arche vor den Wassern der Flut. Und noch Kapitel 8, Vers 20. Und Noah baute dem Herrn einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Zu diesen beiden Versen möchte ich Folgendes sagen. Noah war ein Vorbild des Glaubens. Wir lesen in 1. Mose 6, 1. Mose 7, dass Noah glaubte. Und das hatte segensreiche Folgen für seine ganze Familie. Sie alle acht kamen in die Arche. Wenn wir als Männer, als Väter wirklich durch Glauben geprägt wären oder sind, dann hat das positive Folgen des Segens für unsere ganze Familie. Das heißt nicht, wir alle wissen das aus unseren Familien, dass es nicht sein kann, dass der eine oder der andere zeitweise oder auch länger einen Weg geht, der nicht nach den Gedanken Gottes ist. Aber grundsätzlich zeigt Gott uns, dass der Glaube, lass mich das etwas verallgemeinern, der Eltern, gute Folgen, segensreiche Folgen in der Familie hat. Deshalb lasst uns in praktischem Glauben leben. Und lasst uns nie vergessen, das ist nicht nur eine alttestamentliche Wahrheit, dass Gott Familien rettet. Vielleicht bist du der Einzige aus deiner Familie, der gläubig ist. Und du findest das ganze Alte Testament und auch im Neuen Testament. Apostelgeschichte 16, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Gott rettet Häuser, das heißt Familien. Und das ist Gottes Gedanke bis heute. Und wenn du zum Glauben gekommen bist, dann gib nicht auf im Zeugnis, in Weisheit. Natürlich nicht jeden Tag oder was weiß ich, so in einer falschen Penetranz deine ungläubigen Familienmitglieder zu löchern, geradezu anzusprechen immer wieder. Aber doch gib nicht auf, Zeugnis zu sein durch dein Leben und wo es möglich ist, auch durch deine Worte. Und habe Glauben auf dieses Wort, dass Gott Familien rettet. Kapitel 8, Vers 20, dieser Altar, den möchte ich anwenden auf den Familienaltar. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Familienlebens sein sollte, dass wir einen Familienaltar haben, auch in der Ehe. Das heißt, einen Bereich, wo wir zu Gott reden und wo Gott zu uns redet. Hier wurden Opfer gebracht und Gott hat geantwortet. Genau das ist das, was ein Familienaltar ist, wenn ich das so ausdrücken darf. Wir sprechen zu Gott und Gott spricht zu uns. Er spricht zu uns durch sein Wort, wir reden zu ihm im Gebet. Und es wäre sehr gut, wenn wir das regelmäßig täten. In der Ehe ist eine Ehe, habe ich gestern glaube ich schon gesagt, ohne Gebet denkbar? Eigentlich nicht. Und doch machen wir es so oft. Ist eine Ehe eine Familie ohne das Lesen des Wortes Gottes denkbar? Nein. Wer ist dafür verantwortlich? Wir Männer, wir Familienväter. Ich habe gestern nochmal schon gesagt, ich wiederhole das sehr gerne, ihr als Mütter von jungen Kindern, ihr habt ein besonderes Vorrecht, kleinen Kindern die gute Botschaft weiterzugeben. Ich kann euch nur empfehlen, die Zeit morgens, wo die Kinder noch nicht zur Schule gehen, zu nutzen, um die Bibel, die Geschichten der Evangelien, und wenn ihr damit mal durch seid, dann auch Geschichten aus dem Alten Testament mit euren Kindern zu lesen. Sie verstehen viel mehr, sie nehmen viel mehr mit, als wir denken. Und da könnt ihr das gute Wort Gottes, die gute Botschaft in ihre Herzen pflanzen. Ich persönlich glaube, dass mehr Menschen durch Frauen errettet worden sind als durch Männer, nämlich die Kinder der Familien. Weil ihr als Mütter eine Gelegenheit habt, viel mehr Zeit habt, oftmals auch einen leichteren Zugang zu euren Kindern habt, als wir als Väter. Wir dürfen uns nicht aus der Verantwortung stehlen, mit Sicherheit nicht. Aber ihr habt den Zugang und nehmt euch die Zeit morgens, dann wenn die Kinder wach sind, wenn sie aufnahmefähig sind, lest mit ihnen, singt mit ihnen, wenn Gott euch Kinder anvertraut hat. Kapitel 9, Vers 20. Und Noah fing an, ein Ackerbauer zu werden und pflanzte einen Weinberg. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und er entblößte sich in seinem Zelt. Gott hatte dem Menschen die Arbeit als Aufgabe gegeben. Und auch wenn die Arbeit unter einer Last geschah, so war sie doch zum Segen für den Menschen. Gott hatte das angeordnet. Auch wenn die Arbeit für uns eine Last ist, und irgendwie ist das und bleibt das eine Last, so ist sie doch zu unserem Segen. Aber was hat Noah gemacht? Er hat die Arbeit benutzt, um den Segen Gottes umzukehren, indem er nämlich das, was er angepflanzt hat, Weintrauben zu Wein gemacht hat und sich dann betrunken hat. Alkohol ist ein ganz großes Übel. Nicht das Trinken von einem Glas Alkohol, da sagt Gottes Wort überhaupt nichts Negatives zu. Aber sich zu betrinken, und das ist die Gefahr, dass man keine Grenze kennt dabei. Ja, Gottes Wort verbietet an keiner Stelle, dass wir Alkohol trinken dürfen. Das wäre unbesonnen. Aber Gott warnt uns davor, dass wir es in einem Maße tun, das zu weit geht. Und deshalb wollen wir wachsam sein. Der eine ist mehr in Gefahr als der andere. Und wenn du eine Gefahr siehst in deinem Leben, dann kann ich dich nur warnen davor. Durch Alkohol sind ganze Familien zerstört worden. Und da kenne ich leider zu viele Beispiele, als dass man da einfach vorübergehen darf. Alkohol, das Buch der Sprüche und andere hier auch, sind Beispiele, die uns sehr warnend vor Augen stehen. Dass wir wachsam sein müssen. Du zerstörst dein eigenes Leben und du zerstörst dein Familienleben. Und dann geht manches geht kaputt. Deshalb wollen wir uns auch in dieser Hinsicht warnen lassen. Alkohol ist nicht nur ein Problem für dich, sondern auch für die Beziehungen, in denen du stehst und die dadurch kaputt gehen können. Kapitel 11, Vers 31 ist die Anfangsgeschichte von Abraham. Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Warum habe ich diesen Vers gelesen? Aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte 7, wissen wir, dass Gott zu Abraham gesprochen hatte, dass er aus Ur in Chaldäa gehen sollte, bis zu dem Land, das Gott ihm zeigen würde, das Land Kanaan. Hier sehen wir, dass er irgendwie durch seine Familienbande sich hat irgendwie binden lassen und nicht nach den Gedanken Gottes gehandelt hat. Dass er nicht den Auftrag Gottes ganz ausgeführt hat, weil ihn irgendwie die Familie gebunden hat. Ich glaube, dass das für uns heute, also die größere Familie, dass das für uns heute auch ein Problem sein kann. Man sagt so im allgemeinen Sprachgebrauch, Blut ist dicker als Wasser. Blut für Verwandtschaft ist stärker als Wasser, das Wort Gottes. Wir sind leicht geneigt, aufgrund unserer familiären Beziehungen bestimmte Dinge nicht zu tun, obwohl wir wissen, dass Gottes Wort uns sie sagt. Oder wir sind nicht bereit, bestimmte Dinge aufzugeben, weil das in der größeren Familie zu Problemen führen könnte, obwohl wir genau wissen, wir sollten das aufgeben. Nun sollen wir immer ein Auge haben auf die Familienbeziehungen. Gott hat uns in Familien gestellt und deshalb sollen wir auch diese Familienbeziehungen pflegen, wo das möglich ist. Aber diese Familienbande dürfen nie dem Wort Gottes übergeordnet werden. Das Wort Gottes hat immer die Autorität über uns. Und wenn ein Familienband mich daran hindert, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, eine bestimmte Sache zu tun oder nicht zu tun, dann ist das zum Schaden. Hier sehen wir bei Abraham, dass Gott ihn trotzdem weitergeführt hat. Das finde ich großartig. Dass Gott uns nicht, ja, darf ich das so sagen, hängen lässt. Selbst wenn wir versagen, wie oft versagen wir, hilft Gott uns doch immer wieder weiter. Aber es gibt andere Beispiele aus der Schrift auch, wo die Familie einen höheren Stellenwert hatte und man deshalb Gottes Wort nicht gehorsam war. Und wir wollen das in unser eigenes Leben übertragen. Vielleicht kennst du in deinem Leben Situationen, wir denken jetzt hoffentlich nicht an andere, sondern ich an meine Situation und du an deine, wo man sich sagen muss, da müsste ich eigentlich, ja dann tu es. Und lass dich nicht abhalten, vielleicht durch familiäre Beziehungen. Kapitel 12, gehen wir weiter. Vers 9, Abraham zog fort, immer weiterziehend in den Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Vers 13, sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir wohl ergehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinetwegen. Diese Verse zeigen uns, dass ein falsches Verhalten, in der Folge, was dieser Abschnitt uns dann auch vorstellt in den weiteren Versen, dass ein falsches Verhalten von Abraham negative Folgen für die ganze Familie hatte. Das muss Gott sei Dank nicht immer so sein. Aber Abraham ging nach Süden. Da war eine Hungersnot. Gibt schon mal geistliche Hungersnot? Gibt es schon mal, sagen wir, in dem örtlichen Zusammenkommen, wo man ist, dass man merkt, es ist irgendwie geistlich leer geworden. Da fehlt irgendwie was. Da gibt es keine richtige Nahrung. Und dann geht man einfach. Und hier sehen wir, das hat Folgen. Abraham kommt zurück aus Ägypten, offensichtlich mit einer Hagar. Und das hat Folgen für sein ganzes Familienleben, sogar für seine Nachkommen bis in die heutige Zeit. Bitte, wir wollen uns nicht Angst machen gegenseitig, ja? Dass ein falscher Schritt und dann das ganze Leben ist verfuscht. War es ja auch bei Abraham nicht. Aber wir wollen uns doch ins Gedächtnis rufen, wenn wir eine Stellung aufgeben, die Gott uns gezeigt und geschenkt hat. Wenn wir einen Weg aufgeben, persönlich oder auch im gemeinschaftlichen Leben, weil irgendwie Dinge nicht so laufen, wie wir uns sie vorgestellt haben, dann kann das Folgen haben. Und dann wird das Folgen haben für unsere Kinder. Sie sehen das nämlich bei uns. Und in diesem Fall ist das sehr konkret. Es ist für mich bis heute ein Rätsel, was hier eigentlich passiert ist. Einmal, dass Abraham seine Frau verleugnet hat. Du bist meine Schwester. Ich kann mir kaum was Schlimmeres vorstellen, was ein Mann mit seiner Frau tun kann. Verleugnen kann, dass sie seine Frau ist. Hast du das auch schon mal getan? Verleugnet, dass deine Frau zu dir gehört. Das fängt an, sich über seine Frau einmal lustig zu machen oder darüber zu lachen, über sie, vielleicht vor anderen. Das ist so der Anfang davon. Oder vielleicht, wenn du ein Auge hast für jemand anders, dann kannst du auf einmal so tun, als ob du gar keine Beziehung hast. Seine Frau verleugnen. Aus 1. Mose 20 wissen wir, dass das sogar Strategie war. Abraham hat mit Sarah darüber gesprochen, als sie aus Ur raus sind, wenn mal so eine Gefahr kommt, dann müssen wir uns so verhalten. Warum ist das ein Rätsel für mich hier? Weil wir dann zweitens feststellen, dass genau dieselbe Sache nochmal vorkommt. 1. Mose 20. Warum konnte das sein? Wir sehen hier, dass eine gewisse Wiederherstellung stattfindet. Abraham hat nach der Rückkehr wieder einen Altar. Aber hat er die Sache vielleicht nicht richtig bereinigt? Hat er vielleicht mit seiner Frau nicht gesagt, das, was wir beim Rausgehen aus Ur in Chaldäa besprochen haben, das war böse, das müssen wir richten vor Gott. Seht ihr, wenn wir mal einen Fehltritt tun, dann müssen wir Selbstgericht üben. Und dann müssen wir zu dem Ursprung zurückkehren, zurückgehen, wo das losgegangen ist mit diesem Versagen. Und gerade wenn es um familiäre Dinge geht, wo wir vielleicht gegen unsere Frau gehandelt haben oder umgekehrt, dann müssen wir die Dinge wirklich vor Gott bereinigen und, wenn nötig, vor Menschen. Abraham fällt in genau dieselbe Sache, noch einmal. Haben wir das nicht auch schon mal erlebt? Das ist eine Sache, ich meine jetzt nicht mal eine persönliche Sünde, das geht uns ja leider viel öfter so, sondern in dem ehelichen Umfeld, in dem familiären Umfeld, dass wir eine Sünde begangen haben und wir haben erkannt, das war falsch, aber haben die Sache nicht wirklich bereinigt. Und dann kommt sie genauso noch einmal vor. Und dann passiert das Folgende hier. Isaac, 1. Mose 26, fällt in genau dieselbe Sünde auch nochmal. Wie ist das möglich? Wir finden keine wirkliche Antwort in Gottes Wort dazu. Hat Abraham vielleicht die Geschichte mit Hagar, die aus Ägypten mitgenommen worden ist, beschönigt? Hat er vielleicht nicht in seiner Familie ein klares Bekenntnis abgelegt, was er falsch gemacht hat? Und dann fällt sein Sohn in identisch die gleiche Sünde noch einmal. Lasst uns bekennen. Wir müssen das auch als Eltern, als Vater, als Mutter, als Eltern müssen wir uns das sagen. Ich bin jetzt etwas allgemeiner, grundsätzlicher. Wenn wir etwas verkehrt gemacht haben, zum Beispiel unseren Kindern gegenüber, dann müssen wir ihnen das bekennen. Wir dürfen nicht meinen, dass Kinder nie ein Bekenntnis von Eltern wegen einer Sünde hören dürfen. Im Gegenteil, wenn ich, sagen wir, meine Kinder gestraft habe im Übermaß, dann muss ich ihnen das bekennen. Oder wenn ich etwas anders vor meinen Kindern getan habe und das ist nicht in Ordnung, dann muss ich ihnen das bekennen. Gott erwartet das von mir. Und in der Ehe erst recht. Wenn ich meine Frau angegriffen habe oder böse gegenüber gewesen bin, hart gegenüber ihr gewesen bin, dann muss ich ihr gegenüber das unbedingt bekennen. Und umgekehrt natürlich
auch.
Kapitel 13, Vers 7. Es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Dann noch Kapitel 14, Vers 14. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt worden war, ließ er seine Geübten, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis Dan. Ich habe diese beiden Verse gelesen, um zwei Dinge vorzustellen. Reichtum, das sehen wir hier in Kapitel 13, Reichtum kann der Anlass werden zu Streit. Wir wissen, dass eines der größten Probleme Erbschaften sind, auch unter Gläubigen. Die können zu Streit führen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Reichtum kann zu Neid führen, Reichtum kann zu Verachtung führen, Reichtum kann zu Streit führen. Gottes Wort verurteilt nicht Reichtum, Gottes Wort verurteilt, reich werden zu wollen. Aber gerade als Eheleute, als Familien, denen Gott vielleicht mehr anvertraut hat als anderen, euch möchte ich sagen, geht sehr weise mit diesem Vermögen um. Wir haben überhaupt kein Urteil über jemanden zu fällen, der reich ist. Das geht uns gar nichts persönlich an. Aber wir wissen, wie das unter Gläubigen zu Reibungen führen kann. 1. Korinther 11 ist ein Beispiel. Da gab es Reiche und Arme. Und die Reichen haben viel da in diesem Liebesmahl gegessen und die Armen standen dann am Rand. Manche Reiche gelten auch unter Gläubigen mehr als solche, die nicht so reich sind. Deshalb sei weise mit dem, was Gott dir an äußerlichem Vermögen anvertraut hat. 14, Vers 14 zeigt uns, wie wir mit der Not unseres Bruders umgehen. Ist uns das eigentlich egal, wenn ein Bruder Not leidet? Abraham war das nicht egal, als er seinen Neffen in Gefangenschaft geführt sah. Er hat sich eingesetzt dafür. Wie setzen wir uns ein, wenn wir sehen, dass unser Bruder in der Familie oder auch darüber hinaus, wenn er in äußerer oder in geistlicher Not ist? Sind wir solche, die versuchen, ihm eine Hilfe zu sein, ihr eine Hilfe zu sein, ihnen, wenn eine Familie in Not ist, in unserem Umfeld? Oder lassen wir das einfach laufen? Abraham ist da ein wirklich gutes Vorbild. Ja, die Zeit ist weit vorgerückt. Ich möchte wenigstens Kapitel 16 noch einen Vers lesen, Vers 2. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch ein zu meiner Magd, das war Hagar, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Wir haben am Anfang gesprochen über Kindersegen. Wir erleben heute manche Ehepaare, die keinen Kindersegen haben. Was denkst du über sie? Ist dein erster Gedanke, ach, die wollen sich ein schönes Leben machen? Das sollten wir nie tun. Ich sage nicht, dass das nicht sein kann. In unserer Gesellschaft ist das oft so. Aber unter Gläubigen ist das oft nicht so. Und deshalb wollen wir, und das ist ja oft mit Not verbunden, mit Nöten verbunden, wollen wir nie ein Urteil sprechen und wollen uns auch einmal bemühen, in unserer Wortwahl solchen nicht weh zu tun. Man kann nicht an alles denken, das ist einfach so. Und wenn wir heute Abend viel auch über Familien, über Kinder nachgedacht haben, dann ist das für solche Ehepaare, denen Gott keine oder noch keine Kinder geschenkt hat, dann ist das hart. Aber wir wollen an sie denken, nicht indem wir sie bemitleiden, das ist ja das Letzte, was sie haben wollen, aber dass wir sie ermutigen. Und dass wir vor allen Dingen nicht irgendwelche falschen Vorhaltungen machen. Ich kenne eine Familie, da ist noch nicht mal Kinderlosigkeit der Fall gewesen. Ja? Sie hatten ein Kind, Und dann war einige Jahre vergangen und kein zweites Kind war da. Und da sagte jemand zu ihnen, sag mal, wollt ihr eigentlich, dass es als Einzelkind aufwächst? Und die Person, die das gesagt hat, hat überhaupt nicht bedacht, dass es ja auch sein könnte, was in diesem Fall war, dass sie so gerne Kinder gehabt hätten, weitere, aber Gott eben keine geschenkt hat. Wie können wir manchmal mit einer unbedachten oder mit sogar einer wirklich bösen Bemerkung Ehepaaren oder sogar jetzt in diesem Fall einer Familie wirklich wehtun? Wie jemand mit Kinderlosigkeit umgeht, ein Ehepaar, da gibt es Freiheit für sie, Freiheit im Rahmen dessen, was nach Gottes Wort möglich ist, was nicht in seine Schöpferautorität eingreift, und da gibt es weite Möglichkeiten. Das schönste Beispiel ist eigentlich bei Isaac und Rebekka, wo wir sehen, dass ein Gebet die Folge ist von Kinderlosigkeit. Das dürft ihr und sollt ihr immer tun, dem Herrn eure Not sagen, auch eure Wünsche sagen. Und dann gibt es ja medizinische Möglichkeiten manchmal. Manche denkt auch über eine Adoption nach. Ihr seid frei vor dem Herrn, zu entscheiden, solange es eben auf einem Weg ist, wo Gott Ja zu sagen kann. Wir wollen uns da sehr zurückhalten. Irgendein Urteil, eine Beurteilung, schon gar eine Verurteilung abzugeben. Wir wollen für solche beten. Beten, dass wenn der Herr es schenkt, sie Kinder bekommen. Beten, dass sie innerlich nicht verzagen, nicht verzweifeln. Und ihr braucht das nicht. Der Herr hat für euch einen Weg, auch wenn er ohne Zweifel schmerzhaft ist, einen Weg, wo er dabei ist. Ich will nicht viel mehr dazu sagen. Wir sehen unterschiedliche Reaktionen. Wenn Gott euch helfen kann, ihm keine Vorwürfe dazu machen, so wie Rahel dem Jakob Vorwürfe gemacht hat, dass er dafür verantwortlich war, das wäre schade, das wäre nicht gut. Aber Gott wird auch euch einen Weg führen. Und es gibt ja Beispiele, wunderbare Beispiele, wo Gott auch nach Jahren in wunderbarer Weise geholfen hat. Gott möchte euch Mut machen, auch als Ehepaar. Ich möchte mal so sagen wie Aquila und Priscilla, wo wir nichts lesen von Kindern, ein Leben für den Herrn, für die Familie Gottes zu führen. Vielleicht können wir zum Schluss des Vortrags noch einen Vers aus Galater 6 zusammenlesen. Galater 6, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ich möchte das gerne auf Ehe und Familie anwenden. Das ist nicht gemeint, ich wende das darauf an. Dass wir in der Ehe, in der Familie, in Liebe einander zugewandt sind. Ehemann zur Ehefrau, Ehefrau zu Ehemann, Eltern zu Kindern, Kindern zu Eltern. Liebe, dem anderen das Beste nicht nur wünschen, sondern geben. Gott möchte uns Freude schenken. Und er schenkt diese Freude auch in der Ehe, in der Familie. Es gibt doch immer wieder Zeiten, wo wir uns freuen, wo wir im Miteinander durch Gott Freude in unserem Herzen haben, wo wir uns an den Kindern freuen dürfen, wo der Ehemann sich an der Ehefrau, die Ehefrau an dem Ehemann, die Kinder an den Eltern freuen sollen. Gott möchte, dass wir Frieden verwirklichen. Ist das mein Ziel als Ehemann, Recht zu behalten, oder ist es Frieden in der Familie zu bewirken, dass es ein friedvolles Miteinander ist? Was wollt ihr als Kinder, vielleicht auch als herangewachsene Kinder? Da kann man aufbegehren gegen Autorität. Wäre schade. Nein, ein friedevolles, ein Miteinander im Frieden. Langmut. Uns gegenüber braucht man vor allen Dingen Langmut. Wir meinen immer, wir müssten dem anderen gegenüber langmütig sein. Meistens ist es umgekehrt. Meistens ist es, dass man mir gegenüber Langmut zeigen muss. Aber zeige du das auch dem anderen gegenüber. Wenn ein Kind nicht beim ersten Mal alles so macht, wie du dir das vorstellst, dann sei mal langmütig. Oder hast du vergessen, wie du selbst als Kind warst? Oder hast du vergessen, wie du selbst als Ehemann bist? Oder haben wir vergessen, wie Gott langmütig mit uns sein muss? Langmütig gegeneinander. Freundlich. Wäre doch schön, wenn wir morgens mal einen freundlichen Gruß füreinander haben. In der Ehe und auch in der Familie. Wenn du müde bist, klar, auch als, sagen wir mal, heranwachsendes Kind. Aber wäre doch schön, wenn du deine Eltern morgens freundlich begrüßt. Wenn wir im Umgang freundlich miteinander sind. Gütig. Dass du dem anderen gegenüber Güte erweist. Das Kind wird nicht alles so schaffen, wie du dir das vorstellst. Du bist so und so viele Jahre älter. Du hast so und so viel mehr Erfahrung und Übung. Sei mal gütig mit deinen Kindern und nimm die Maßlatte nicht zu hoch. Treue. Nehmen wir mal für uns als Ehepartner. Echte Treue füreinander, nur Augen füreinander, nur Hingabe füreinander, treu sein bis an unser Lebensende. Sanftmütig, nicht im Affekt das Kind bestrafen, sondern sanftmütig sein. Sanftmütig auch dem Ehepartner gegenüber, nicht immer so hart, wie wir Männer, vielleicht auch ihr als Frauen manchmal sein können. Sanftmut heißt übrigens auch, die Wege Gottes anzunehmen. Wenn wir eben darüber nachgedacht haben, dass Gott manchmal mit uns Wege geht, vielleicht hat er ein Kind weggenommen. Das fällt schwer und ich kann da nicht mitreden. Aber in Sanftmut den Weg Gottes anzunehmen oder den Ehepartner hat er weggenommen. Oder er hat keine Kinder geschenkt. Oder er hat ein Kind geschenkt und das ist krank. Das fällt nicht leicht, die Wege Gottes anzunehmen. In Sanftmut aus seiner Hand. Und enthaltsam. Wir haben über Alkohol nachgedacht. Wir haben gestern oder vorgestern über den sexuellen Bereich nachgedacht. Enthaltsam. Disziplin haben ist für eine Familie, für eine Ehe von großem Wert und von großer Bedeutung. Ehe und Familie ist ein Glück, dass Gott uns das für heute auch noch geschenkt hat. Und das kann, wenn wir an seine Hand gehen, wenn wir nach seinen Gedanken handeln, kann uns das glücklich erhalten und glücklich bleiben lassen. Ich wünsche uns, dass wir auf der Grundlage des Wortes Gottes unsere Ehen, unsere Familien leben. Und dann werden wir dieses Glück hier schon auf der Erde, auch in schwierigen Tagen, erleben und genießen können. Ja, ich lese mal die erste Frage. Die ist noch zu gestern. Kann die Frau im gemeinsamen Gebet als Eheleute auch laut beten oder verlässt sie dann ihre Stellung als Frau nach 1. Korinther 11? Also 1. Korinther 11, wo es heißt, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Manche denken ja auch an 1. Timotheus 2, dass die Frau nicht über den Mann herrschen soll und verbinden das mit dem Gebet. Wir wollen Folgendes sagen, also wir, ich möchte Folgendes sagen. Gottes Wort spricht über diese Frage nach meinem Verständnis nicht ausdrücklich. Es spricht von dem ehelichen Gebet. Erste ist eigentlich sehr schön, wenn man das darauf beziehen will, in 1. Petrus 3. Man mag auch da anders denken, aber da geht es darum, dass die Männer in einer guten Weise mit ihrer Ehefrau umgehen sollen. 1. Petrus 3, Vers 7, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ich beziehe das jetzt mal auf das eheliche Gebet. ein wunderbarer Segen. So, jetzt die Frage, soll, darf die Frau laut beten? Ich meine, dass Gottes Wort keine direkte Aussage, also kann ich jedenfalls nicht erkennen, eine direkte Aussage dazu macht. Bruder Darby ist das, vielleicht kennen manche von euch Bruder John Nelson Darby, er ist einmal gefragt worden, ob die Frau laut beten dürfe, und seine Antwort war, das soll das Ehepaar vor Gott entscheiden. Nun war Bruder Darby nicht verheiratet, aber seine weise Antwort, mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ich warne allerdings davor, wenn du eine persönliche Auffassung zu dieser Frage hast, und die kann ja entweder sein, eine Frau sollte laut beten, oder die kann sein, eine Frau darf nicht laut beten. Und wir sollen Überzeugungen haben, auf der Grundlage des Wortes Gottes, aber es gibt Argumente für die eine Seite und es gibt Argumente für die andere Seite. Und da sollten wir einfach nicht dogmatisch sein. Ist das Gebet herrschen, so habe ich das Gebet nie verstanden. Natürlich ist derjenige, der laut betet, derjenige, der eine gewisse Führung da übernimmt. Aber hat Gott nicht auch zu Abraham gesagt, höre auf das, was Sarah sagt? Also wir dürfen nicht pauschal das einfach sagen, das ist nicht denkbar. Ich meine, das ist einfach eine gute Antwort gewesen. Wenn ihr als Ehepaar vor dem Herrn das entscheidet, dann tut das. So, ich meine, dass man weder zu dem einen noch zu dem anderen pauschal sagen kann, das ist verkehrt. Und insbesondere dann, wenn Gottes Wort keine Aussage, direkte Aussage dazu macht, sollten wir auch sehr vorsichtig sein. Eine zweite Frage, was kann man zu dem Thema Verhütung sagen? Spricht etwas dagegen? Ich habe schon ein bisschen was zu dem Thema gesagt, dass ich mir das schlecht vorstellen kann am Anfang einer Ehe, außer Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen, ja. Wenn eine Krankheit vorliegt zum Beispiel, wo einfach um der Gesundheit willen für eine Zeit oder dauerhaft eine Frau zum Beispiel keine Kinder bekommen darf, dann ist unbedingt darauf Rücksicht zu nehmen. Aber oder wenn es gibt Umstände, die will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, dann mag es so sein, dass es auch am Anfang der Ehe ein Thema sein kann. So, was ist aber, wenn der Herr jetzt eine Reihe von Kindern geschenkt hat und wir merken, wir sind als Familie überlastet? Darf man dann verhüten? Dann möchte ich nochmal 1. Petrus 3 lesen. Ihr Männer, Vers 7, wohnt bei ihnen, euren Frauen, nach Erkenntnis, mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen. Ihnen Ehre gebend. Wir haben Verantwortung für unser persönliches Leben, wir haben Verantwortung für unser gemeinsames Leben, wir haben auch Verantwortung für unser Familienleben. Und auch da seid ihr als Ehepaar vor dem Herrn. Es gibt ohne Zweifel Verhütungsmethoden, die für einen Christen nicht in Frage kommen, weil mindestens die Gefahr besteht, dass eine befruchtete Eizelle dann zerstört wird, abgetrieben wird. Dass also Leben oder jedenfalls eine, wie soll ich das ausdrücken, eine befruchtete Eizelle eben, die zu einem Menschen dann führt, oder ich muss das jetzt sauber ausdrücken, die eben dann zu einer Geburt im normalen Fall führt, dass sie dann zerstört wird und abgetrieben wird. Das sollten wir unter keinen Umständen tun. Aber es gibt auch Methoden, die für einen Christen in Frage kommen. Und da kann man sich erkundigen, da sollte man mit seinem Arzt sprechen, sehr offen auch. Und wenn ihr merkt, dass einfach zum Beispiel die Belastung in der Familie einfach nach einer Anzahl von Kindern zu groß ist. Oder die Situation ist, man hat gerade ein Kind bekommen und In manchen Ehen ist das ja so, dass dann ein Miteinander sofort zu einem neuen Kind führt, das der Herr schenkt, und wir dann, wenn er es schenkt, immer aus seiner Hand annehmen dürfen und annehmen wollen, dass einfach die Frau auch eine gewisse Zeit braucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Und dann sollte man mit Einsicht diese Dinge handhaben. Also spricht etwas dagegen? Ja, manchmal schon. Aber man kann auch da nicht sagen, pauschal, das dürfen wir nicht. Gott hat uns Verantwortung gegeben, Adam schon, ja, untertan machen. Das heißt Verantwortung übernehmen. Und das sollen wir auch in Ehe, auch in dem ehelichen Miteinander. Dann hätte Sarah nicht Nein sagen müssen zu dem Vorhaben Abrams, sie zu verleugnen. Warum tat sie es nicht? Wie ist das mit den Grenzen der Unterordnung für eine Frau heute? Wir haben gestern schon einmal kurz gesehen, dass die Unterordnung einer Frau dann ihre Grenze findet, wenn der Mann zwischen Gott und das Gewissen der Frau tritt. Also in dem Moment, wo der Mann seine Kompetenz überschreitet und der Frau etwas abverlangt, wo sie, sagen wir, ihren Glauben, ihr Gewissen mit Füßen treten muss, dann darf sie das nicht zulassen. War das in dem Fall von 1. Mose 12 der Fall? Lag das dieser Fall vor, dass Abraham ihr Gewissen übertreten ist? Das können wir nicht genau sagen, weil uns die Unterhaltung, ich muss jetzt kurz lesen, ab Vers 14 wird gesagt, es geschah, als Abraham in Ägypten war, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war, und die Fürsten des Pharaos sahen sie und priesen sie dem Pharao, und sie wurde in das Haus des Pharao geholt. Also wird jetzt da nicht direkt von der Unterhaltung berichtet. Es wird nachher in Vers 18 eher Abraham von dem Pharao getadelt. Was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Nun, ohne Zweifel hätte Sarah das ja auch tun können. Wir leben natürlich da in einer Zeit, 1. Petrus 3 sagt das ja noch einmal, wo Sarah ihren Mann Herrn genannt hat. Insofern müssen wir ganz vorsichtig sein mit dem heutigen Licht, was wir haben, mit der heutigen Erkenntnis, die damalige Situation beurteilen zu wollen, überhaupt zu können. Hätte Sarah, wäre sie da überhaupt in der Lage gewesen zu sagen, da mache ich nicht mit. Lass uns das lieber auf unsere Zeit heute beziehen. In so einer Situation, ja, es gibt die schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann, ja, dass ein Mann seine Frau zwingen möchte, in ein Haus, in einen Bereich zu gehen, wo Menschen, Männer und Frauen zusammen sind und böse Dinge miteinander treiben. Und da ist eine Frau natürlich nicht, in dem Sinne muss sie sich dem Mann unterordnen, dass sie da mitgehen muss, ja, dass sie das zulassen muss, ja, dass da im sexuellen Bereich Dinge getan werden, die pervers sind, die böse sind. Ich rede von Dingen, die vorkommen, ja. Ich rede nicht von irgendwelchen Fantasien jetzt. Und eine Frau muss absolut nicht Dinge zulassen, die ihr Gewissen belasten und sie auf einen Weg führen, der böse ist. Letztlich war das damals bei Sarah der Fall. Aber nochmal, wir können das aus der heutigen Sicht leicht beurteilen. Damals waren die Verhältnisse einfach, sie nannte ihn Herr. Also da waren andere Beziehungsebenen, die wir so nicht ohne weiteres auf die heutige Zeit übertragen können. Aber die Unterordnung hört für euch als Frauen da auf, wo der Mann von euch Dinge verlangt, wo ihr in eurem Gewissen belastet werdet und wo ihr gegen Gottes Wort handeln müsst. Und da habt ihr das Recht, sogar die Pflicht, Nein zu sagen. 1. Mose 3, Vers 16, er aber, heißt es dort, der Mann als Folge des Sündenfalls, wird über dich herrschen. Ich lese mal diesen Vers, 1. Mose 16, Vers 3 zu. Der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Ist diese Vorhersage Segen, Hauptsein, oder Zucht, Tyrannsein? Ich würde sagen, es ist eine Vorhersage von einem Zustand, der dem Mann nicht gestattet, über die Frau zu herrschen. Der also nicht dem Mann sagt, dass er wird über dich herrschen, also darfst du über deine Frau herrschen. Sondern Gott stellt die Folge vor, die dieses Handeln bewirkt hat und was für die Frau in der Folge immer wieder vorkommen würde. Aber nicht in dem Sinne, dass der Mann jetzt über sie herrschen darf. Also ich verstehe dieses Herrschen nicht als Hauptsein, als Segen, sondern ich verstehe das, dass der Sündenfall zu solchen Konstellationen, zu solchen Beziehungen geführt hat, ohne dass wir als Männer uns darauf berufen dürfen und sagen, ich kann jetzt über meine Frau herrschen. Sondern mehr, dass das eben, ja, Zucht, soweit möchte ich noch nicht mal gehen, dass, ja, Zucht in dem Sinne, die Frau war Gott ungehorsam und das würde eine Konsequenz sein, auch wenn Gott diese Konsequenz nicht für richtig hält. Kein Mann hat das Recht, über seine Frau zu herrschen. Obwohl der Mann Haupt ist. Nur der Hinweis der Hauptschaft im Neuen Testament scheint mir doch anzudeuten, dass Gott dieses Hauptsein schon von Anfang an in die Ehe gelegt hat. Obwohl er das in 1. Mose 1 und 2 so deutlich nicht sagt. Aber der Hinweis im Neuen Testament immer wieder und nicht immer in Bezug auf den Sündenfall scheint mir doch 1. Korinther 11 zum Beispiel anzudeuten, dass Gottes Gedanke immer das gewesen ist, dass der Mann Haupt ist. Aber weil die Frau hier in gewisser Selbstständigkeit, Unabhängigkeit gehandelt hat ohne den Mann, muss sie mit Folgen leben, die Gott zulassen würde, ohne dass er uns als Männern ein Recht zu einem solchen Verhalten gibt. Dann in Kapitel 9 hatten wir, das habe ich dann im Weiteren nicht gelesen, steht diese Geschichte mit dem, diese Begebenheit mit dem Alkohol und der Entblößung von Noah. Und dann heißt es in Vers 22, und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Die Frage ist, ist das Sehen ist manchmal unabsichtlich nicht zu vermeiden. Dann ist es doch keine Sünde, oder? Ist die Frage ein Abwägen zwischen natürlichem Umgang in der Familie und Reinheit und Scham? Ich möchte das unbedingt unterstreichen. Es gibt Situationen, wo durch welche Umstände auch immer tatsächlich man als Kind oder auch als Eltern bei heranwachsenden Kindern etwas sieht von dem Körper des Gegenüber, ohne dass man das absichtlich getan hat. Und das ist keine Sünde, natürlich nicht. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Und Gottes Wort sagt im Alten Testament schon, und wir finden das dann auch im Neuen Testament, dass wir das eben nicht anstreben sollen, im Gegenteil. Wir sollen also dann versuchen, das dem Herrn zu übergeben. Wir können ja nicht einfach vergessen, ja, das Bild ist ja da. Aber wenn immer das Bild auftaucht, sollten wir dem Herrn sagen, Herr, ich möchte das nicht weiter sehen. Ich möchte an was anderes, an etwas Schönes, an etwas Richtiges denken. Da ist es ganz gut, sage ich auch, wenn es um andere Probleme geht, die einem immer wieder im Gedächtnis auftauchen, da ist es immer gut, wenn man sich einmal Gedanken macht, was in einem solchen Fall mir vor Augen kommen soll. Also wenn so ein Gedanke kommt, so ein Bild wieder erscheint, dann braucht man ein anderes Bild, das einem Freude macht, das gut ist, das an die Stelle des Bildes tritt. Sonst wirst du das Bild nicht verdrängen können, sonst wird das immer wieder hochkommen. Und das ist gut, wenn man dann etwas hat, was einem Freude macht, was eben den Gedanken an dieses Bild verdrängt. Also für manches sehen, dass wie auch immer das mal geschehen kann, können wir nichts. Allerdings heißt das auf der anderen Seite, dass wir in der Familie sorgsam sein sollen. Wir sollen uns also nicht gegenseitig leichtsinnig, leichtfertig in Gefahr bringen. Ich sag mal ein Beispiel. Dass Eltern mit ihren Kindern baden, da kann man nur vorwarnen, zusammen. Also wir brauchen uns nicht gegenseitig in Gefahr zu bringen. Das gibt mir aber Gelegenheit, diese Frage, eine andere Seite noch kurz mal anzusprechen. Kinder entwickeln unterschiedlich schnell ein Schamgefühl. Und das müssen wir respektieren. Ja, es ist ja klar, ein kleines Kind, wir haben ein Kind, das 2,5 oder gut, er hat noch Windeln, aber 4 Jahre, 5 Jahre ist, die auf der Toilette noch abgeputzt werden. So, natürlich sehen wir da das Kind. Aber dann gibt es eine Zeit, wo ein Kind auf Toilette geht, die Tür nicht zumacht. Aber dann kann ein Augenblick kommen, wo ein Kind sagt, ich möchte das nicht mehr. Dass du, was weiß ich, wenn ich dusche oder auf der Toilette bist, irgendwie da reinkomme. Und ich rede nicht von Kindern in der Pubertät, da ist das ja sowieso Tabu für uns auch als Eltern. Sondern ich rede von Kindern, die noch vor der Pubertät sind. Und dann müssen wir dieses Schamgefühl unbedingt respektieren. Wenn wir da eine Schranke überschreiten, einen Punkt, dann können wir das Kind verletzen und das kann bei dem Kind Dinge auslösen, die es nachher dann zu einem entweder übermäßig freizügigen oder übermäßig verklemmten Verhalten in dieser Frage führt. Deshalb kann ich nur dringend empfehlen, wenn so ein Signal von einem Kind gesendet wird, dann immer respektieren. Natürlich kann es im Übermaß irgendwo dazu kommen. Und da müssen wir mit dem Kind dann auch mal darüber reden. Spätestens, wenn, aber undenkbar eigentlich, dass so lange ein Kind es noch akzeptiert, also allerspätestens, wenn irgendwie das in die Pubertät kommt, also in körperliche Entwicklungen, dann haben wir, das macht dieses Buch Mose deutlich, nichts mehr damit zu tun. Aber wir wollen natürlich miteinander umgehen. Das war auch der Punkt hier bei dieser Frage noch. Also wir wollen jetzt nicht verklemmt in der Familie umgehen. Unbedingt einen natürlichen Umgang, wobei in der heutigen Zeit, manche wissen, dass ich mit dem Thema Kindesmissbrauch zu tun habe und hatte, wir müssen sehr vorsichtig sein, spätestens in dem Alter, wo ja, Kinder in die Pubertät kommen, da sollten wir sehr umsichtig damit umgehen, dass wir unseren Kindern nicht zu nahe treten. Das heißt nicht, dass wir sie nicht umarmen dürfen, ja, und einen Kuss geben können auf die Wange und so weiter, aber dass ein Kind in der Pubertät auf den Schoß des Vaters geht, da kann ich auch nur vorwarnen. Angesichts der Gesetzeslage heute und auch der Verdachtsmomente sollten wir das unbedingt ausschließen. Ja, so viel vielleicht von meiner Seite zu den Fragen.